Meine Herren, es war wieder eine feine Zeit in der DJWG. Zusammenfassend kann man sagen, nehmt euren Scheiß mit, bringt die Katja unbeschadet in den Star Club. Und wie hoch ist die?
Frauenquote in der DJ-Szene. Sehr, sehr wichtiges Thema.
Absolut. Und darf man beim Auflegen auch Spaß haben.
Genau. Ein bisschen Schafe sind nur dabei. Es war wieder wirklich eine sehr, sehr nette Runde. Die DJWG mit Tobi Romeo Felice und
Manni, dem Hausmeister.
Welcome to the mansion of live entertainment, in the kitchen of the festival rumors, in the apartment block of electronic music. Tobi Romeo, Felice and Manny the caretaker. This is DJ VG.
Hörst das nicht, wie die Zeit vergeht. Electric Love steht vor der Tür und
die Boomer Edition.
Wahnsinn.
Fuck, der alte Schnitt ist gerade um 800 Jahre auf.
Die müssen wir anfangen, es ist nun mal so. Ja. Und jetzt haben wir es gemacht, es geht wieder los, die DJWG ist da und die Zeit, ja, sie drängt. Ich habe heute wenig Zeit, kann man vielleicht Podcasts in der doppelten Geschwindigkeit aufnehmen?
Max?
Nein!
Technisch nicht möglich. Okay. Wir wollen uns wieder einigen Themen widmen. Es war ein bisschen was los. Einige Festivals haben stattgefunden für uns jetzt. Das muss man einfach in dem Kreise sagen. Für die Wohngemeinschaft im Wohnblock des Live-Entertainments ist das Electric Love jetzt nicht unwichtig. Und das steht vor der Tür. Heute in einer Woche haben wir schon das Opening hinter uns. Genau.
Ja. Felice schnauft, ne?
Ja. Felice wird blass um die Nase. Ja. Gibt's noch was zu schrauben, zu feilen?
Es gibt immer was zu tun.
Also im Bergwerk des Openings wird nur geschnitten.
Ja, voll. Nein, das ist, es ist schon noch ein bisschen was zu tun, ja.
Bevor ich da jetzt nämlich als Hausmeister in eine geschissene Ecke gestellt werde, muss ich eine Niederlage eingestehen.
Komm, sag's.
Habt ihr, also da hört man schon ein bisschen beim Felice raus, dass er sich sehr, sehr freut, wenn ich Unrecht habe. Und ich habe Unrecht gehabt, es tut mir sehr, sehr leid. Der Eric Pritz, ich habe nochmal mit ihm telefoniert, er hat gesagt, nein, habe ich nicht gespielt. Ich war mir fast sicher, dass er es gemacht hat und er hat es scheinbar nicht gespielt. Der Felice behauptet, er hat das ganze Set nochmal angehört. Und hat das rausgefunden, dass es so war, wie es war. Und es
ist das ganze Set gestreamt worden?
Ja.
Also ich glaube, es ist
auf YouTube.
Wirklich?
Ist auf
YouTube. Aber Handyvideo, oder?
Nein.
Es kommt uns in weitere rechtliche
Probleme. Nein, es ist nicht auf unserem Kanal, aber es ist irgendwer hat irgendwas gerestreamt.
Genau, also ich muss an der Stelle einfach einräumen, ich hatte Unrecht, ich war mir ganz sicher, scheinbar geht es mir öfter so, ich bin da am Holzweg gewesen. Felice, du bist nicht nur gut riechend, du hast da recht.
Können Sie sich bitte entschuldigen?
Danke. Ja.
Gibt es also, auch dann so offizielle Richtigstellungen? Das kann man ruhig als solche werten.
Vor allem,
Ja, schön, dass wir uns wieder zusammensetzen in der WG, wenngleich es sehr viele Themen gibt, die abseits der WG zu erledigen wären. Wie gesagt, heute in einer Woche ist schon, würde ich sagen, ein Drittel des Festivals getan. Opening ist vorbei, der Donnerstag ist geschlagen, Kaigo hat gespielt, Armin van Buuren hat da gespielt und das stresst mich ehrlicherweise ein bisschen, euch vielleicht ein bisschen weniger, den Tobi vor allem jetzt nicht so, der Felice kriegt große Augen, weil Opening ist natürlich eine super große Sache, aber es steht ein bisschen ein Stress ins Haus, trotzdem wollen wir uns wieder den Themen, die so die DJ-Live-Entertainment-Welt beschäftigt, widmen. Und dem Tobi soll man gratulieren, wurde mir gesagt, so was weiß ich nicht genau, bin schlecht informiert scheinbar. Was ist passiert?
Ich weiß nicht, ob man gratulieren muss, wenn man nicht einmal weiß, wegen was.
Unbedingt, Tobi hat schon wieder zerrissen. Der nächste Track, New Music Friday, 8000 Playlists, der Junge zerreißt einfach. Einfach mal kurz Props geben, der ist eine Riesennummer.
Dankeschön. Danke.
Genau, also neuer Track mit Leonie, kannst du kurz pluggen.
Genau, also ist jetzt mein Moment, oder? Dass ich,
ja,
also,
jetzt.
Neue Single Crazy Love gemeinsam mit Leonie ist jetzt draußen.
Echt richtiger Ohrwurm. Also zieht es euch rein. Ihr kommt gar nicht rum. Mach Spotify auf, die Nummer kommt als erstes, egal wo. Sei Gesicht mit der Leonie überall am Cover, ohne Witz. Die Nummer ist es.
Und vor allem Samsung hat ja auch schon erkannt, dass du echt ein guter Typ bist.
Stimmt.
Das ist super Spot. War ich schon stolz auch auf dich.
Ja, freut mich. Danke.
Dass ich der Hausmeistern darf in der WG, wo der Typ wohnt, der da für Samsung Promo macht. Was? Da hast du aber einen S-Fehler bei dem Spot, oder?
Ein S-Fehler?
Ich glaube schon.
Hobby?
Sag mal, was sagst du nochmal? Was
ist ehrliches
Hobby? Boah, ich weiß gar nicht mehr, was ich sage.
Das ist meine Nacht oder so bunt oder irgendwas? Nein,
das ist meine epische Nacht.
Irgendwie so, ja.
Hey, ich habe mir den Text nicht ausgedacht, so ehrlich muss ich sein.
Genau. Wir haben noch ein paar organisatorische Probleme bei Electric Love. Das möchte ich einfach jetzt so offen wie möglich ansprechen. Ich bin mir auch nicht sicher, ob das eine organisatorische Problem, das ich jetzt mit euch besprechen möchte, nicht durchs Besprechen nur schlimmer mache, aber ich mache es trotzdem. Ihr kennt die Katja Grasowitze, die braucht lang zum Ready machen, zum Schminken. Ich glaube, 3 Stunden sind anberaumt, dass die dann bühnenreif fertig gespachtelt und lackiert ist. Und wer das Electric Love ein bisschen kennt und auch weiß, wo der Heineken Star Club stehen wird, der weiß auch, dass vom Mainstage Artist Lounge, vom Backstage sozusagen, das nicht ganz einfach ist, dass man da zum Heineken Star Club kommt. Mhm. Es ist, ich sage jetzt einmal ganz provokant, bei Leuten wie, ich sage mal, bei der DJ-WG Abrissfeier da am Samstag, ist es jetzt eher unproblematisch. Ihr könnt es noch halbwegs anonym übers Gelände spazieren, nehme ich mal an. Oder ja, der eine oder andere wird schon sagen, servus. Yeah. Aber es wird jetzt. Es bleibt im Rahmen. Ja. Wir fragen uns jetzt aber, wie kriegen wir die Katja Grasowitze, die optisch schon eine Erscheinung ist, und ich glaube, sie wird auch auffallen, wie kriegen wir die von der Mainstage Artist Lounge zum Heineken Star Club? Und da zähle ich stark auf eure Inputs.
Hubschrauber, da die jetzt sagen.
Na, wir brauchen so Kim Kardashian-Vibes bei, was war das für Preisverleihung, wo sie komplett in schwarz, also so komplett Bodysuit, umhangmäßig, sowas brauchen wir.
Oder man steckt sie in so einen aufblasbaren Dino.
Oh, das war's.
Oder?
Hat die Schminke nicht kaputt los?
Ey, aber die sind innen aufblasen. Ja, genau. Das konnte funktionieren. Ist, ja.
Also.
Oder wir schicken vorher irgendwie, wer spielt an dem Tag sonst noch am Samstag?
Wo?
Egal wo.
Paul Kalkbrenner?
Genau, den schicken wir vor.
Oder wir sagen am Putzi, er muss noch einen Tunnel graben.
Golfkart, irgendwie durch die Leute durch.
Vollgas.
Nein, nicht Vollgas, also. Aber so Queen-mäßig, also so, oder so Papst, ein Papa-Mobil brauchen wir.
ein
Katja-Mobil, das ist so, ja, das war's. So mit rosa, mit ganz viel so gefärbten Hasen und so.
Ja,
also,
ja.
Also eigentlich ein Parade zum Star-Club.
Ah ja, lass uns.
Parade zum Star-Club.
Ja, das wäre wild. Das ist das einzige Problem, was wir da haben. Ich meine, ich weiß nicht, ob du dann das noch veränderst, aber da ist ja die Endshow so, also kurz, ist eigentlich genau da. Mhm. Hier, da wird's knackig voll sein.
Ist es zeitgleich?
Naja, also die Endshow, also die Katja Grasowitze fängt um 1 an im Star Club.
Ah, ja, genau. Ja, stimmt, Entschuldigung.
Die Endshow ist um 2.
Um 2. Okay. Stimmt, ja. Na,
da also das geht sich aus. Ich kann mir das gut vorstellen. Die Katja im Katja Mobil, so eine Parade, links und rechts flankiert von so
nackte Männer,
von, also so von so. E-Scooter mit Blaulicht.
Oh, shit.
Das wäre geil.
Ja. Ah, Wahnsinn, tausende Bilder in meinem Kopf.
Zur Erklärung nur, wer Putzi ist, weil du droppst einfach da irgendwelche Namen.
Ja, muss ich es erklären?
Bitte darum.
Was ist denn seine Position, Manuel? Der Putzi ist bei uns so der Ansprechpartner für alles, kommt mir vor. Wenn es Probleme gibt, Putzi, hilf mir.
Also da muss man jetzt an der Stelle zum einen Lob aussprechen, das stimmt. Er ist für alles irgendwie da und er kümmert sich mal. Aber es ist ja für andere ungerecht, die da wirklich Gas geben. Es ist ja wieder die Zeit, wo ganz viele Leute, ganz viele Kolleginnen und Kollegen am Salzburgring da teilweise wirklich Unmenschliches leisten und tolle Dinge aufbauen.
Gesichtslose Helden sind das alles.
Wahnsinn.
Ja, Wahnsinn. Wir können ihnen zumindest einen Namen geben und das tun wir ja in dem Fall. Einer davon ist der Putzi.
Genau.
Das hat der Tobi an der Stelle gut angemerkt, dass da erwähnenswerte Menschen gibt, die jetzt am Salzburgring da einiges aufbauen und Gas geben. Ich finde, das ist eine gute Idee mit der Katja Grasowitze, dass wir da eine Parade machen. Wir werden uns dem sofort widmen. Das klingt auf jeden Fall gut. Super. Was man ja jetzt schon an der Stelle sagen kann, gell, wir haben das letzte Mal in der DJ-WG besprochen, dass Q-Dens leider nicht zugegen sein wird. Wir haben jetzt aber auch schon sind mit der Hard Dance Factory, die der Nachfolger der Q-Dance Stage ist, sind wir schon ziemlich weit und ich war da vor Ort und ich habe richtig ein gutes Gefühl. Da kribbelt es richtig im Bauch, wenn ich das sehen darf. Diese Bühne, die hat eine unfassbare Schönheit. Sowas wirklich, also ohne Übertreibung, diese Bühne, die ist so geil. Sowas, habt ihr schon was gesehen?
Ja, also glücklicherweise haben wir schon einen kleinen Sneak Peek.
Nein, ich habe tatsächlich, weil die Salzburger Kunstszene also ein bisschen verfolgt und der Luca Lenz, der im Catism-Konglomerat mitmacht, hat offensichtlich da an Designs mitgearbeitet. Also es ist ein Graffiti-Künstlerkollektiv. Und da habe ich schon das eine oder andere gesehen und habe mir gedacht, okay, sick. Weil das ist halt auch so ein Statement. Das ist jetzt nicht so, okay, wir kaufen jetzt irgendein random Pattern in China ein oder sonst wo, sondern es ist auch so eine lokale Artists, die an der Bühne was machen. Finde ich persönlich als Salzburger richtig cool.
Ja. Das ist sehr gewidmet. Es ist wirklich eine lässige Geschichte. Wir können ja die Reaction auditiv jetzt verfolgen. Ich gebe euch mal mein Handy. Da ist ein Foto drauf vom Aufbau.
Yeah. Ja. Die einzige Frage, die ich immer stelle.
Tobi hat es also, gerade voll geil. Aber also kann man sagen, ist das wirklich so ein Handmade in Austria Produkt?
Ja, mit ein bisschen holländischer Beteiligung durchaus auch. Wahnsinn. Aber ja, grundsätzlich das Design aus dem Hause,
sehr geil,
aus dem Wohnblock Revolution Event.
Wow.
Sehr, sehr cool.
Schaut super real aus, nur dazu.
Ich finde, das Geile ist auch dran, dass es so ein bisschen wieder mal so wimmelbildartige Geschichte ist. Es gibt da viel zu entdecken. Es sind viele Graffitis und viele Botschaften drauf, die man vielleicht nicht gleich von Anfang an versteht.
Easter Eggs.
Genau, aber Easter Eggs sind da in der Bühne durchaus verbaut. Ich feiere die Bühne sehr und ich wünsche mir so sehr, dass das alle Hardstyle-Fans, alle Harddance-Fanaten dieser Welt genauso tun wie wir und dass das eine erfolgreiche Geschichte wird. Trotzdem leider Q-Dance nicht an Bord ist. Gebt dieser Bühne bitte alle da draußen eine Chance, feiert es, wenn ihr es geil findet. Und zwar sehr, sehr laut. Das ist irgendwie sowas, ich weiß nicht, ob euch das auch auffällt. Wir haben letztes Jahr mal eh schon über einen Shitstorm gesprochen. Gerade jetzt, wenn was positiv ist, wird es in letzter Zeit irgendwie nicht angemerkt. Und ich habe auch so den Eindruck, dass es also eine leicht negative Grundstimmung bei sehr vielen Themen gibt. Ob es jetzt ums Autofahren geht, ob es jetzt ums Anstellen an der Kasse geht, es wird überall geschimpft und geflucht. Ja. Irgendwie momentan, wie geht's euch da schon, oder? Das
ja, also bei mir persönlich merke ich es jetzt nicht oder so, aber ich merke es halt auch, wenn ich irgendwie also generelle Themen beobachte, vor allem auf Social Media, dass man, also die Leute geben halt wirklich nur einen Senf ab, wenn es negativ ist, kommt mir vor, gell?
Absolut, aber man muss halt auch fairerweise sagen, wenn ich jetzt zum Beispiel Hotelbuch auf was auch immer, schaue ich mir halt schon auch eher die Negativen an, als wie die Positiven. Also ich meine, das ist jetzt ein anderes Thema logischerweise, aber man dürstet ja auch so ein bisschen nach dem so, okay, wer konnte was auszusetzen haben, so, weil das, wenn es gut ist, sagt keiner was, es sagt ja, wenn es schlecht ist, also das ist so... Das ist halt einfach so die Zeit gerade, aber es gibt natürlich viel zu Leute, die...
Wann liegt das?
Woran es liegt? An der
Menschen?
Ja, 100%.
Naja, man
unzufriedene
stolpert
Menschen.
So von einer Krise in die nächste irgendwie, oder?
Das hat was mit Resilienz zum da, ob man sich selber mag oder nicht. Das ist einfach ein Fakt, ob man mit sich selber irgendwie im Reinen ist oder ob man die Fehler irgendwie bei wem anderen sucht. Und das kann halt dann im Supermarkt anfangen und hört bei einem Graffiti auf der Hardstyle-Bühne auf. Also das ist halt schade, aber leider.
Ich verstehe es halt auch teilweise überhaupt nicht.
Ja.
So, vor allem so, dass ich mir die Mühe mache, einen negativen Kommentar abzulassen, da muss man schon sehr wichtig sein, dass ich will, dass jemand das liest, oder?
Das ist so eine Charakterfrage, glaube ich. Wenn ihr jetzt essen seid und euch schmeckt das Essen jetzt nicht hundertprozentig, dann bin ich ehrlicherweise der Typ, der nichts sagt.
Ich auch nicht.
Wenn die Bedienung total freundlich ist zum Beispiel, das ist egoistisch von mir, weil ich würde eigentlich quasi im Restaurant schon auch helfen mit einer konstruktiven Kritik, aber ich lasse die stecken, weil ich denke mir, ich möchte jetzt nicht da diskutieren und mir ist es ja unangenehm, wenn ich da jetzt zum Complainen anfange und so weiter und sage halt, ich sehe meine persönlichen Konsequenzen daraus und gehe nicht mehr hin, aber am Ende des Tages bin ich einfach wahrscheinlich auch zu faul, dass ich da diese Kritik anbringe. Ja? Das dann für Leute, glaube ich, so dieses Trollen im Internet eher als Hobby.
100%.
Ja, vor allem, weil halt da kann man auch, sag ich mal, anonym sein.
Ja, da kann man
stark. Also ich glaube jetzt, wenn so ein Hater-Kommentar jetzt vor dir stehen würde, Manuel, glaube ich kaum, dass dir das jetzt irgendwer ins Gesicht sagen wird, sowas da teilweise in die Kommentare passiert.
Definitiv
so.
Definitiv nicht. Aber das, genau, also letztes Mal haben wir darüber geredet, Deadmaus, der hat quasi der Crowd...
Hat er da geschrieben?
Ja, genau, er hat geschrieben, er kommt mal vorbei und stellt das klar.
Okay.
Also Tobi, gerade wenn du mal nicht Zeit hast, ja, mal in Rumänien bist, wo auch immer, wird der Deadmaus dich ersetzen. Also ersetzen kann die keiner, aber er wird dein Mikro kriegen an der Stelle.
Alles klar.
Mir ist es aufgefallen, weil wir haben darüber geredet, dass ja quasi der Deadmaus der Crowd ein bisschen... aus meiner Perspektive die Schuld gegeben hat daran, dass sie seine Kunst nicht verstanden haben. Und dann habe ich mich selber dabei selbstkritisch ertappt, weil ich mir denke, warum schreiben denn Leute einfach oft so einen Scheiß beim Festival? Also irgendwie diese Kritik, teilweise denke ich mir, sie ist an den Haaren herbeigezogen. Und eigentlich habe ich dann gedacht, ich bin ja dann dasselbe eigentlich als Hausmeister vom Electric Love, wenn ich dann sage, ihr versteht unser Festival einfach nicht, wenn sie es kritisch sehen. Ihr seid einfach zu blöd, unser Ding zu verstehen.
Ja, aber naja, in gewisser Weise hast du aber recht auch. Also ich würde jetzt gar nicht zu kritisch sein mit dir selber, weil wirklich, es gibt ja, schau mal, ich habe ja letztens auch schon gesagt, es gibt ja einen Unterschied zwischen Hate und einer konstruktiven Kritik. Und es ist schon sehr, sehr viel Hate dabei. Und die Leute, die wirklich haten, die verstehen ganz wirklich nicht, was dahinter steckt.
Die waren meistens nicht am Festival. Ja. Ich weiß nicht, ob euch das schon mal aufgefallen ist. Aber.
Ja, das hätte ich noch nicht beobachtet. Echt?
Also ich finde, das sollst du gar nicht zu selbstkritisch sein.
Ach, dem, also. Schau, die kritische Masse ist am Festival und ich finde es richtig cool. So.
Ja.
Und wenn da jetzt ein paar dabei sind, die es halt nicht cool finden, dann müssen die halt einfach eine persönliche Konsequenz daraus ziehen, weil du kannst nicht 100.000 Leute dafür bestrafen, irgendwas grundlegend anders zu machen, weil 5 Leute sagen, ich hätte gern, dass die Klos blau sind, weil sonst ist das Festival scheiße.
Ja. Ich habe die Sonja ist bei uns im Community-Management, die ist ja wirklich ein Sonnenschein, die versprüht gute Laune mit der Eva, die das ebenso macht und auf ähnliche Art und Weise gute Laune versprüht. Beantwortet sie Anfragen und ich habe die Sonja extra gebeten und ich würde sagen, Felice, gib dir das einfach einmal. Du kannst aber mit einem Pathos vorlesen. Da sind ein paar Konversationen, die sie zumindest als Best-of für uns jetzt in der DJ-WG rausgesucht hat.
Fange da einfach bei Festivalgast an.
Genau, das ist das, was ein Festivalgast schreibt.
Okay. Danke vielmals für die Auskunft. Wollte noch fragen, ob man Eis kaufen kann, um die Getränke zu kühlen am Zeltplatz. Liebe Grüße. Antwort Sonja, danke für deine Rückmeldung. Unser 24/7 Supermärkte werden ein reichhaltiges Angebot an kühlen Getränken zu einem fairen Preis für euch anbieten. See you in July. Antwort Festivalgast. Die Frage war, also ich sag's laut, weil es als Caps
großen
ist. Genau, die Frage war, ob man Eis kaufen kann. Fragezeichen. Es sind ungefähr 16. Ist wieder klar, eure Getränke interessieren mich nicht. Festivalgast nach 2 Tagen keine Rückmeldung. Lächerlich! Ich werde jetzt auf die Polizei gehen und eine Anzeige machen, denn ich lasse mich doch nicht verarschen.
Was?
Und hier noch was Lustiges. Als ob das nicht schon lustig ist. Sehr geehrte Damen und Herren, höflich sind sie ja alle. Also sie fangen immer höflich an und dann so.
Ja, du nimmst stetig ab.
Ich habe ein Tagesticket. Falls ich jedoch auf dem Festivalgelände jemanden kennenlernen sollte, frage ich mich, ob es mir dann möglich ist, mit zu seinem Schlafplatz zu gehen. Bitte meine kurze Rückmeldung. Ich würde das so gern antworten.
Alter, ist das geil.
Aber das ist eigentlich interessant, weil wir haben ja Camping Süd und Camping Nord und wir haben das sogenannte Love-Ticket. Das heißt, wenn dieser Umstand dann tatsächlich, also wenn es passiert, dass jemand wen kennenlernt, darf er dann wirklich auch auf Camping Süd oder Nord mitgehen. Das ist
wie sind die Voraussetzungen da? Gibt es da einen Love-Officer, der dann Operator, sagt so,
drei Schmusen.
Erstmal küssen und was habt ihr so vor?
Und dann klingt realistisch oder schaut realistisch aus.
Wer macht das? Macht das der Manni höchstpersönlich? Oder? Also ich weiß nicht, ob du ihn kennst. Genau, das ist der was solche Stimme macht. Falls du am Festival siehst, einfach immer hart schmusen, der kann euch auf jeglichen Campingplatz kehren.
Es gab sonst nur Zuschriften.
Oh.
Ja. Gibt's noch mehr? Übrigens, genau, also da hat jemand geschrieben, dass die DJ-WG toll ist, eine Frau, und dass sie sich sehr freut, sie das jedes Mal wieder anhören.
War das meine Mama?
Ja, das kann durchaus sein. Ist deine Mama recht im Tierschutz engagiert?
Nein, das nicht. No.
Okay, weil diese Zuschrift, die dreht sich ein bisschen um die Schafe am Salzburgring. Oh. Man kennt sie ja, das möchte ich auch nochmal kurz richtig stellen. Die Schafe sind dafür da, dass sie die Hänge rund um die Rennstrecke mähen. Nennen wir das Kind beim Namen, das ist halt, so, die haben auch eine Funktion, die fressen das Gras und somit muss man auf dem Hang nicht mehr mähen. Aber, das sei mal richtig gestellt an der Stelle, die Schafe, die sind auf Urlaub während dem Festival und kommen nicht in den Genuss der Musik vor Ort. Das wollte ich nur mal anmerken an der Stelle. Genau.
Cool.
Werbung an.
Es ist Sommer. Meine Herren, und Sommerzeit ist nicht nur Festivalzeit, sondern auch
Grillzeit.
Barbecue-Zeit.
Barbecue-Zeit.
Wisst ihr, was nämlich die beiden Themen super verbindet, ist das Electric Love, weil in der Artist Lounge, das wissen die wenigsten, aber ihr beide seid da natürlich top informiert, wird immer gegrillt. Seit Jahren steht unser Stefan Auernick, der hiesige Metzger, bereit und grillt vom Dry Edge Beef bis zu Käsekreiner alles. Dazu serviert wird natürlich ein
eiskaltes
Gläschkohle Heinekenhalbe.
03 vom Feind.
Genau, also wunderbar ist es natürlich zum Grillen, Kerz dazu, ein Bier und ein Heineken genießen dazu. Aber
die Frage ist, was für ein Griller, was für Griller steht da? Weil ich frage mich, ich stelle mir die Frage schon immer wieder, so, was für ein monströses Teil braucht man da, damit die Steaks so geil werden?
Ja. Ja. Das, also ich weiß nicht, aber kann es sein, Napoleon-Grill, kann es sein?
Ich habe keine Ahnung, deshalb, ich frage gerade, Manuel, was
du das? Das nicht? Also hat irgendwer die Nummer vom Robin Schulz, der hat doch gerade irgendwie so ein Barbecue-Kochbuch rausgebracht, oder?
Stimmt. Wie hat das geheißen? Rob's Barbecue.
Wahrscheinlich.
Läuft richtig gut, glaube ich. Also habe ich, ist in der Spiegel-Bestseller-Liste, glaube ich, tatsächlich.
Ja. Gibt es eine Lesung jetzt dann?
Mhm. Ah, wie ist es dann?
Na, also... Ist ja Wahnsinn eigentlich, welche Verträge da die DJs haben. Unter anderem Robin Schulz hat jetzt eine Partnerschaft mit Napoleon Grill. Mhm. Und da gibt es sogar eine eigene Edition. Im schicken Schwarz gehalten gibt es den Napoleon Gas Grill in der Robin Schulz Edition. Das ist die Grillermarke, die auch am Electric Love im Backstage-Bereich steht und die der Stefan Auernick, der Local Butcher, da quasi im Sortiment hat. Und ich würde sagen, wir verlieren losen einfach an von den Grillern.
Let's go.
Unbedingt. Auf jeden Fall.
Schreibt uns, warum genau ihr den Griller haben wollt, an podcast@revolutionevent.com und wir werden dann die Gewinnerin oder den Gewinner aussuchen und umgehend informieren, dass ihr daheim einmal so richtiges Artist-Lounge-Feeling habt zum frischen, kühlen
Heineken.
Werbung aus.
Ja, so schaut's aus. Felice, du hast einiges vorbereitet, haben wir vernommen. Vor allem gibt's Fragen an den Tobi.
Fragen an mich?
Das ist so eine zweite Sache, das haben wir vorher auch schon ein bisschen geklärt, aber ich hätte ein großes Thema. Und zwar, ich sage jetzt absichtlich provokant was, der Aufstieg der Spaß-DJs. Was sagt sie zu dem Thema? Was ist, seit wann oder wie ist es möglich, dass Acts, die was auch vielleicht so Ballermann-Hits haben, plötzlich Serious Business auf große Festivals machen, die auch legitim sind, die auf Hardstyle-Bühnen spielen. Ich sehe das, ich wurde immer wieder eines Besseren belehrt, weil ich immer gedacht habe, okay, wenn du einmal sowas machst, dann denkst du, okay, du bist in irgendeiner Form abgeschrieben. Aber wenn du halt lang genug trotzdem sehr gut bist, kommst du auch auf Serious Business Festivals. Weiß nicht, was sie zu dem Thema sagt.
Jetzt grenz mal ab. Jetzt machen wir mal die Schublade
ja
auf.
Du musst, glaube ich, mal, ja, was ist ein Spaß-DJ? Das muss, glaube ich, ein bisschen erklären.
Naja, sagen wir mal, also, fangen wir mal, also sie sind jetzt sicher keine Spaß-DJs mehr, aber
Spa-DJs, sie spielen in der Therme.
Spa-DJs, genau. Spa-DJs. Aber für mich war zum Beispiel Harrison Ford langer Act, wo ich mir gedacht habe, okay, die machen halt da ein bisschen Gabalier-Remix und da ein bisschen Des-Mix und so. Und die haben sich halt entwickelt, no joke, die spielen echt richtig große, richtig coole Festivals, haben richtig fette Releases mit Timmy Trumpet, mit you name it, mit Rehab, dies, das, die sich halt da rausentwickelt haben. Die kennen aber zwischendurch trotzdem an Edit von ich sitze wieder dicht in einem Flieger machen und die Leute feiern es alle richtig hart. Da hat sie irgendwie was entwickelt, oder?
Was ich, also als allererstes, was ich super spannend finde, ist, dass die Jungs, also normalerweise steht ja irgendwie so jeder Artist für ein Genre, kommt man vor da draußen, wenn es jetzt, keine Ahnung, Kungs für sein Disco-Ding oder so, Lost Frequencies hat einen ganz eigenen Sound so, und das zieht sich halt durch. Und ich finde es so spannend, dass das eigentlich die Jungs nicht haben, weil die machen von so diesem ganzen stinknormalen Haus, der halt gerade so aktuell ist, bis über Hardstyle, alles gemischt, aber es funktioniert alles.
Die Jungs hustlen einfach richtig hart.
Voll, voll.
Und da gibt es auch zum Beispiel auch Acte, am 11 spielt zum Beispiel HBZ. Die von, weiß nicht, Neue Deutsche Welle-Stuff bis, keine Ahnung was. Aber da geht's, ab was für ein Punkt geht's nicht mehr um die Musik, sondern um die Community.
Also jetzt einmal zur Richtigstellung. Mhm. Was ist jetzt ein Spaß-DJ?
Das war absichtlich provokant, dass man sagt, okay, die machen auch Themen, die was jetzt Tiesto nicht machen dort.
Ist Timmy Trumpet ein Spaß-DJ?
Ja und nein, weil er halt genau ebenso seinen Status so erreicht hat, dass er das machen kann, was er machen möchte. Weil ganz ehrlich, ob er jetzt diese, wie haben die gekommen, die
das ist ja auch Spaß, ja.
Ja, ganz ehrlich, das ist Spaß. Wo man denkt so, okay, wenn ich das Spiel schaue, mir leider sagt, bist du komplett, ja, keine Ahnung. Yeah. Und bei einem, das ist für mich so, okay.
Nein, ich weiß, was du meinst. Du meinst halt so, hey, deutschsprachige Schlagerthemen teilweise aufzugreifen und so. Und das ist halt, also wo du jetzt auf den ersten Augenblick nicht denken würdest, hey, das kann einmal international Erfolg haben.
Genau, ja.
So. Mhm. Das, glaube ich, trifft ganz gut auf den Punkt. Genau.
Also, wann es angefangen hat, das, ich glaube, die Leute, die Gäste und auch die Festival-Server, die gieren halt einfach nach Dingen, die ein bisschen außergewöhnlicher sind. Ich glaube, irgendwann einmal hat es eine Phase gegeben, kurz vor der Pandemie, wo EDM irgendwie eine graue Masse war, wo man nicht wirklich was gemerkt hat, wo was rausgestochen hat. Das war irgendwie wenig Spitzen, wenig Ecken, wenig Kanten. Mhm. Und das sind halt jetzt ein paar Ecken und Kanten, finde ich, die es da gibt. Und also wenn ich die Kategorisierung jetzt richtig verstanden habe, gehören für mich zum Beispiel im Harder-Styles-Bereich die der Tweakers da dazu. Ja. Die mit so volkstümlichen Sachen Jägermeister. Da mit Jägermeister und Co. Recht erfolgreich sind. Wir haben da sogar letztes Jahr, der Paul und ich, die im Wohnblock auch fürs Booking verantwortlich sind, darüber diskutiert, weil die der Tweakers Electric Love Boutique Edition haben die ein Video gedreht und dann ist das irgendwie zum offiziellen Video geworden, eine total volkstümliche Geschichte am Ende des Tages. Und da haben wir darüber diskutiert, ist es jetzt gut fürs Electric Love oder ist es nicht gut? Und die Zeit hat sich natürlich verändert, weil wir akzeptieren das jetzt mehr, wie wir es früher akzeptiert hätten. Also 2013, 2014, 2015, wo noch nicht ganz klar war, in welche Genre rutscht das Electric Love rein, wie weit wollen wir denn cool sein, wie weit wollen wir denn da auf Masse gehen, hätte man das nie gebracht, ganz ehrlich. Also da hat sich schon was verändert. Verstehe. Und auch Acts wie Katja Krasavice, die 257er mit Holz oder Ada Finch, die hätten früher so in der Form nicht stattgefunden. Mhm. Aber diese Acts gibt es ja lang schon, würde ich fast sagen. Also ich würde jetzt auch den Scooter eigentlich da ein bisschen reintreten, oder? In diese Ecke.
Ja, wobei, ja. In dieser Ecke auf jeden Fall.
Es ist ja, aber das waren die 90s, das war ein bisschen eine andere Zeit so. Ja, die Acts gibt es schon lange, aber eben genauso wie du richtig gesagt hast, diese Internationalität ist jetzt plötzlich da. Was heißt plötzlich? Ja, hey, größten Respekt vor den Acts alle. Mhm. Gerade, wie gesagt, Harrison Ford
Wahnsinn,
ja. Macht mich komplett fertig, wie es bei denen läuft.
Vor allem nämlich der Name. Also ganz ehrlich, wenn ich den Namen, wie ich das erste Mal den Namen gehört habe, da gibt es 100.000 Acts, die das machen, dieses Spiel mit bekannten Namen. Mhm. Bruce and Lee zum Beispiel.
Ja, war damals jetzt im Gang
gewesen. Der Dan Lee mit seinem Papa DJ Arnett.
Ja, Legende.
Schaut's an der Stelle. So, ja, da hast du irgendwie so das Gefühl gehabt, ja, das kann jetzt nicht ganz ernst sein. Mhm. Yeah. Und auch wenn man jetzt HBZ, die
was heißt das eigentlich? Hardbounce-Zentrum oder wie?
Don't know, ehrlicherweise.
Ich hab keine Ahnung.
Die machen einen richtig guten Job, gemanagt von einem alten Hasen von Mashup Germany. Der weiß schon, was er macht. Ja, also schaut's an der Stelle. Aber die zwei, die schauen jetzt, die sind einfach so, die sind so am Boden irgendwie, auch optisch. Also Harrison Ford, die haben schon... Die
überhaupt
haben
nicht abwertend, aber ist jetzt echt am Boden optisch.
Nein, wieso? Grounded ist ja nicht abwertend.
Nein, überhaupt nicht.
Lost in Translation.
Also wenn die zwei vor mir stehen, dann könnte mir jeder sagen, die sind jetzt die Jungs vom Caravan Camping, die gerade einmal in die Artist Lounge kommen wollten und einmal schauen wollten, wie sowas abläuft. Ja, und dabei sind es wirklich, und die verkaufen ja, also die haben die Conversions geben denen ja hundertprozentig recht. HBZ zieht durch Deutschland und verkauft jeden Club aus, genauso wie das Harrison Ford auch machen.
Ja.
Also nur mal, um auch welche zu nennen, die nicht am Electric Love spielen, mit denen wir jetzt nichts zu tun haben. Harrison Ford haben noch nie am Electric Love gespielt. Und,
aber weil die Zeit noch nicht da war, weil genauso wie du gesagt hast, das war 2012, 13, 14, war das irgendwie komisch gewesen, aber jetzt kannst du es jederzeit bringen und es war auch beidseitig richtig cool. So.
Ja. Mhm. Aber ich glaube, es geht eben um diese Ecken und Kanten und ob die in die Richtung gesetzt werden oder in eine andere Richtung. Für mich ist Maus ja auch jemand mit Ecken und Kanten zum Beispiel, aber nicht in der Spaßrichtung logischerweise. Der betreibt das Thema Musik ein bisschen ernsthafter. Krustenficker ist natürlich auch ein provokanter Titel, einer der erfolgreichsten Songs. Und der funktioniert auch sensationell. Also die Festivalerfahrung oder die Dinge, die mir jetzt in den letzten Wochen beobachten durfte auf großen Festivals, dass diese Acts mit Ecken und Kanten abräumen und die in der großen grauen Masse irgendwie so ein bisschen untergehen, die W's and W's dieser Welt, wenngleich die auch einen guten Job machen, aber die sind weit nicht so erfolgreich auf den Bühnen jetzt bis jetzt in den letzten Wochen, wie es früher mal war. Das können wir uns am Electric Love nochmal ganz genau anschauen, weil es gibt beides. Es gibt W&W auf der Mainstage zum Beispiel, zwei Holländer, die seit Jahren im EDM eine große Rolle spielen, machen trancige Sachen unter ihrem Pseudonym New Year, sind so ein bisschen auch in der Armin-Bubble drinnen. Und auf der anderen Seite auch die sogenannten Spaß-Acts, HBZ, der Mittwoch, Warm-Up, können wir uns anschauen, wie das funktioniert. Und ich bin davon überzeugt, dass das knacke voll wird und super funktionieren wird. Ja. Wie weit ist, weil du gesagt hast, Tobi, jeder hat so sein Genre und zieht es durch. Der Felice feiert ja seit Jahren Fuck-Genres. Wir haben einmal über eine Remix-Möglichkeit von einem deutschen Song gesprochen, wir beide. Da hast du gesagt, deutsche Sachen machst eher ungern im Remix, zumindest mit dem Pseudonym Tobi Romeo.
Ja, das ist,
wie weit ist da deine Grenze?
Ich kann es nicht sagen, das ist so, ich bewerte das, glaube ich, von Möglichkeit zu Möglichkeit. Das ist so ein bisschen, wie du vorher gesagt hast, hey, 2014 war das Electric Love in deinen Augen nur für's cool gewesen, dass du die jetzt auf solche Bookings eingelassen hättest, wie jetzt, sage ich mal, Katja Gasowitsch. Ich glaube, das ist genau dasselbe Beispiel. Das Ding ist einfach, ich habe halt das Gefühl, dass wenn man einmal sowas macht, so einen deutschsprachigen Song zum Beispiel zu remixen oder was Deutsches auszubringen, dann ist es halt automatisch so, dass du so ein bisschen, wie soll man sagen, so, du wirst halt automatisch so in wohin kategorisiert, wo ich jetzt mit der Brand Tobi Romeo nicht unbedingt hin will. Also ich will jetzt nicht, dass meine Marke sowas wird wie HBZ, so, das ist nicht das langfristige Ziel, sondern ich gehe halt auf international und würde wirklich international stattfinden, langfristig. Und ich glaube, dass das halt, keine Ahnung, also man sieht jetzt mittlerweile, dass es funktioniert, aber die Sorge ist halt groß, dass wenn du das nur einmal machst und so, ich glaube, du müsstest schon dazu sticken und das immer wieder machen.
Ich habe beim Felice seine Augenbrauen noch nie so hoch gesehen.
Nein, das ist, weil eben mein Morgen gerade genug hat. Ich war mir nicht sicher, ob das wer gehört hat, weil es hat sich angefühlt, dass so ein Erdbeben ist. So.
Sollen wir eine Pause machen?
Danke. Ja, Felice, was sagst denn du zu dem Thema? Also wie stehst du dazu? Also verstehst du die Ansicht, die ich da habe, zu diesem...
Zu deutschsprachigen Sachen.
Ja, also in meiner Position jetzt.
Ich glaub, ja, in deiner Position. Du bist gerade, sagen wir so, in deiner Artist-Entwicklung auf einem Punkt, wo du dich entscheiden musst. Bin ich voll bei dir. Ja. Du dich schon entschieden hast, du schlagst da internationale Karriere an, du hast einen speziellen Sound. Da verstehe ich es vollkommen. Du musst da jetzt aktuell gerade gar nicht anecken, weil du halt einfach echt stabile Tracks am Start hast, die so funktionieren. Das heißt, du baust da gerade deine Base auf und ich glaube, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder du hast schon eine richtig große Base und du weißt, okay, ich kann jetzt meine Community auch so ein bisschen provozieren und mal schauen, was passiert. Oder du bist halt in der Versenkung und machst halt irgendwas ganz was Wildes, wo sich halt dann die Leute denken so, okay, den feiert eh. Und dann bist du halt da drinnen. Und dann musst du halt schauen, okay, entweder bleibe ich der lustige Hans Dampf oder ich werde dann halt irgendwann einmal international. Das sind, glaube ich, die zwei Wege.
Aber ich glaube, wenn ich anecken würde, dann würde ich eher mit so Artsy-Stuff anecken, à la Fred again und so.
Ja, aber da eckst du nicht mehr an. Das ist ja gerade vor im Trend. Jetzt, ganz ehrlich, mit
anecken.
Ja, Frage an euch, was müsstest du jetzt machen, dass du aneckst? Dass wer sagt, das ist so
schwieriger.
Oh, hä?
Ja.
Also ich wüsste jetzt gerade nicht, was ich spielen sollte. Ich wüsste jetzt nicht.
Also für mich ist es in jedem Fall eine Frage der Persönlichkeit. Und Tobi, du bist für mich keiner, der aneckt. Ich glaube, du bist da der Unkritischste jetzt in der WG. Du bist du bist sicher nicht der Kritische. Nein, du bringst ja, du äußerst dich weniger kritisch wie der Felice zu Sachen oder wie ich zum Beispiel. Das liegt da wahrscheinlich einfach auch nicht so. Du bist halt einfach eher der Typ, der einen guten Sound macht und der geile Musik macht. Aber ich glaube, das ist nicht in deinem Naturell drinnen. Und das ist, finde ich, die Voraussetzung Nummer eins, dass du das auch machen kannst. Anecken um des Aneckens willen, glaube ich, das macht keinen Sinn.
Eben, dann ist es auch nicht authentisch. Und das ist, glaube ich, der Key aber auch in dem ganzen Ding.
Vorher ist aber jetzt gerade nicht ganz fair, weil der Tobi ist natürlich auch der Jüngste in der WG gerade. Manuel, du weißt, wenn man was in den Wald schreit, dann kommt es wieder zurück und wenn du mit dem nicht gelernt hast, umzugehen, das ist ja zwischen uns beide auch immer wieder Thema. Das heißt, wenn ich mich halbkritisch der UEFA äußere und ich dann von dir was zurückkriege, dann muss ich halt einfach den Aufschlag wieder Wolle zurückgeben und das ist halt einfach eine Erfahrungssache. Also ich glaube, man kritisch sein ist auch ein Thema von Erfahrung, weil genauso wie der Tobi gesagt hat, einfach nur das kritisch sein willens ist oder aneckens.
Ja, stimmt sicher zu einem gewissen Teil, aber es ist es bei mir nicht so. Also wenn ich wirklich was kritisch betrachten würde, dann würde ich es auch äußern. Nur ist es halt, naja, ich denke mir so, es hat eigentlich so ziemlich alles seine Daseinsberechtigung, weißt du, warum sollte ich mich kritisch äußern? Zum Deadmaus genauso, also der wird schon wissen, was er tut, weißt du, wie ich meine? So, um dieses Thema wieder aufzugreifen.
Ja, okay, aber Okay, jetzt muss ich dir aber, jetzt muss ich raus. Okay. Hast du es wirklich geil gefunden?
Ja, geil habe ich es nicht gefunden.
Ja, dann sagst du, dass du es nicht geil gefunden.
Ja, also,
sag's jetzt. Komm, sag's.
Ich habe es nicht geil gefunden.
So, jetzt hast du angeeckt.
Ja, es ist ja ein Unterschied,
ob wie ich. Wie fühlt sich an?
Ha? Ja, voll. Wie war das jetzt?
Ja, aber da sind wir wieder beim Thema, hey, geh essen, und wenn es mir nicht schmeckt, dann, dann sage ich auch nicht, dass es mir nicht schmeckt.
Ja, aber natürlich sagst du es, aber du sagst es halt deiner Freundin oder deinem Freund oder sonst irgendwem, oder ja, du denkst es halt so, aber es gibt halt Leute, das ist ja der Grund, warum wir da Mikrofone vor dem Mund haben, damit wir das mitteilen. Also ich finde schon, man kann kritisch sein, man muss hart selbstkritisch sein. Mhm. Also ich glaube, aber das sind wir alle in der Runde, wahrscheinlich problematisch selbstkritisch, weil sonst hätten wir nicht so viele Themen, aber Kritik ist schon was Wichtiges im Leben.
Mhm. Okay.
Aber es sind ja jetzt auch ein bisschen zwei Paar Schuhe. Das eine ist eben auch, sich kritisch zu Themen äußern. Jetzt da in unserer Runde bist du sicher der, der es am wenigsten tut, ehrlicherweise, ja, mag an im Alter liegen. Und der andere Punkt ist aber auch eben, hat man es naturell als Künstler auch anecken zu können.
Ja, definitiv.
Das hast du, finde ich, nicht. Mhm. Ist es eigentlich, wenn man das macht, Ist es eine Notwendigkeit, die ein bisschen so die künstlerische Fähigkeit kaschieren soll, die nicht so in der Intensität vorhanden ist?
Mhm.
Wahrscheinlich schon, auch ein bisschen.
Auch
ja.
Sicher.
Mhm. Und das ist ja dann eigentlich ein Kompliment an dich, dass du ein sensationeller Produzent bist, gute Musik machst, die ohne anecken zu müssen erfolgreich sein kann. Mhm. Ja. Und
danke.
Die Frage der Internationalität sehe ich an dem Punkt nicht. Weil du kannst mit allem international Erfolg haben. Du kannst mit Anecken und Spaß-DJ international erfolgreich sein, und du kannst mit der Art und Weise, wie du es machst, international erfolgreich sein.
Voll.
Das möchte ich jetzt nicht so stehen lassen. Also ich
da
bin nicht der Meinung,
dass es das deutschsprachige Thema. Ja, genau, da ist um das Deutschsprachige gegangen.
Also, nach Falco war es dann halt deutschsprachig gleich
mal. Du kannst ja englischsprachig anecken, das geht ja genauso.
Ja, voll.
Aber ja.
Der Tobi, der lebt ein bisschen nach dem Motto No Risk, No Fun, spielt am Donnerstag noch in Rumänien vor seinem großen Slot am Electric Love. An der Stelle würde ich nur mal alle, die in irgendeiner Art und Weise ein Edding und ein Papierstückerl daheim haben oder häkeln können oder eine Nähmaschine
oder
haben.
Oder einen Hubschrauber daheim haben.
Was auch immer sie haben, der Tobi Romeo hat, finde ich, den Slot seines Lebens.
Hat er auf jeden Fall.
Nach Dimi und Mike. Es wird eine Wahnsinnshow. Bitte macht's Plakate, Transparente, feiert's den Tobi, wie es verdient hat. Bengalische Feuer sind leider verboten.
Nehmt es Trost.
Aber bitte feiert's. Er wird hoffentlich da sein.
Ja, er wird da sein. Er findet einen Weg.
Rumänien, Donnerstag, Freitag, Electric Love.
Ja.
Also die Personalprobleme beginnen ja jetzt nicht nur am Festival hinter der Bar und bei Securities, sondern die ziehen sich durch zum Beispiel Flugpersonal, man hört's und liest's, an allen Ecken und Enden fehlt momentan Personal, woher das auch immer kommt, wahrscheinlich eine Nachwirkung an oder Corona-Zeit in irgendeiner Art und Weise, dann doch ein bisschen ein gesellschaftlicher Wandel, ein größeres Verständnis für Live wie Work, und da gehst du schon Risiko ein, möchte ich jetzt einmal sagen.
Ja, aber ich würde da blöd sein, würde es nicht machen. Also in dem Fall, ich habe keine richtige Möglichkeit. Also das, ja, wie gesagt, an der Stelle, wenn wir einen Hubschrauber hat,
ja,
Podcast at Travel.
Boah, ich bin der ultimative Sicherheitsfreak, was so Sachen angeht. Nur, vielleicht nur ganz kurz so zum Opening. So, wenn ich das Opening produziere, so heiße Phase, dann habe ich zwei Backups von meinem Computer und schaue immer, dass, also so blitzschlagmäßig, dass da alles passt, solche Sachen. Also ich bin da neurotisch. Aber beim ersten Elf, weiß nicht, Manuel, ob du dich noch erinnern kannst, aber ich habe da einen DJ-Contest gewonnen und war zu der Zeit in Ibiza. Ich war ja da fast zwei Monate auf Ibiza, und wie es das erste Mal war, hast du dann gesagt, so, ja, aber Alter, wann du da drüben bleibst, sag ich, mit voll stolzer Brust, kein Cent in der Tasche, hey, dann buche ich mir einen fucking Privatjet und fliege trotzdem zum Elf, koste es, was es wolle. Ich habe dann natürlich die Residenz in Ibiza nicht gewonnen, weil ich ein unglaublich schlechter DJ bin, deshalb bin ich dann zum Electric Love gegangen, logischerweise. Und
stehen immer da und vor der Insel und warten, wer so abfällt.
Ja, voll.
Und bringen die dann mit der Holzklasse zum Electric Love.
Genau,
also das ist wirklich heuer ein großes Thema, haben wir letztes Jahr schon gehabt. Also wir ganz nur negative Kommentare lese ich jetzt auch nicht. Ich habe letztes Mal einen Kommentar gelesen, das mich sehr gefreut hat. Und zwar ist da gestanden, Electric Love, Kings of Replacement.
Ja, okay. okay, aber das war jetzt auch nochmal eine ganz andere Nummer.
Also letztes vielleicht Jahr, kann man ja Unlock betiteln.
Das ist schon cool.
Also ich möchte nur anmerken, da sind ein paar Queens dabei, aber ansonsten ließ ich das selbstverständlich sehr, sehr gerne. Wir stehen auch wieder vor einer großen Herausforderung bei dem Electric Love, weil eben sehr viele Flüge gestrichen werden. Mhm. Natürlich geht es jetzt nicht um Headliner, die mit Privatjets fliegen, die sind da mal ein bisschen außen vor. Allerdings, die restlichen haben da schon zu kämpfen, weil einfach Flüge wirklich ersatzlos gestrichen werden, mangels Personal. Und es hat ja jetzt auch schon ein bisschen begonnen. Wir haben mit dem Gigi ja schon ein Thema gehabt in der DJ-WG. Jetzt ist es Gewissheit, er wird es aus gesundheitlichen Gründen nicht schaffen, am Electric Love zu spielen. Und Real Talk, gesagt hat er uns das nicht. Es ist einfach unsere Vermutung. Und wir haben die Reißleine gezogen. Wenn ich das so formulieren darf, der Depp schreibt einfach nicht zurück. Ja, dem dürfte es entweder extrem schlecht gehen oder ihm ist es scheißegal. Ich glaube, es ist eine Kombination aus beiden. Wir haben ein Replacement gemacht, wo man nicht sich, also wir haben lange überlegt, wie kann man einen Gigi replacen eigentlich, und wir waren uns nicht sicher, ob das der richtige Weg ist. Haben jetzt den Gabri Ponte, ich würde fast sagen Founder of Eiffel 65.
Ja, ist so.
Als Ersatz gebucht, und der ist extrem gut angekommen, viel besser angekommen, wie ich vermutet habe. War euch das vorher schon klar?
Nein. Absolut nicht. Ich war sehr, sehr positiv überrascht, weil ich, also keine Ahnung, vielleicht bin ich aber auch nicht in dem Alter, um das bewerten zu können.
Ja, also
ich sehe es definitiv, aber.
Ja, ich sehe es ein bisschen gemischt, weil prinzipiell ist es perfekt Replacement. Wenn man sagt, okay, Founder of Eiffel 65 und so weiter, die Frage ist nur, wer er jetzt aktuell verfolgt, das hat sehr, sehr wenig mit dem zum Dor. Ist auch in Kooperation mit einem österreichischen DJ, mit dem Lumis, kann man ruhig auch mal sagen. Der spielt halt sehr moderne Sets. Das heißt, ich hoffe einfach, dass die Leute nicht enttäuscht sein werden, wenn er sein Set spielt, das sehr gut sein wird. Aber es ist halt wahrscheinlich kein 2000er Eiffel 65 GG Set.
Ist lustig, weil ich jetzt gerade in dem Moment einen Kommentar, war geil, wenn ein paar alte Scheiben spielen hat.
Ja, aber wir haben mit ihm mal geredet über das. Cool. Also er weiß auch, dass er den GG replaced, und das haben wir ihm nur mal bewusst machen müssen, weil vielleicht, unser Gedanke war, vielleicht schaut er sich es an und denkt sich, ah, okay, cool, Charlotte Witt da, Paul Kalkbrenner dort, super, da werde ich ganz cool. Also da ziehe ich die coolen Schlapfen an.
Ja.
Er muss aber mit den 90er Flipflops kommen, das haben wir ihm klar gemacht.
Okay,
und, ich glaube, dass der schon in einer wenig ego-getriebenen Phase ist eigentlich. Also ich glaube, der hat seine Midlife-Crisis schon hinter sich. Ich glaube, der versteht schon, wie er mit den Leuten umgehen muss, dass sie feiern. Und der versteht auch, was er da tun muss. Weil es ist ja eine interessante Konstellation jetzt eigentlich am Samstag, wenn man den Timetable anschaut. Er spielt vor dem Paul Kalkbrenner.
Wow.
Ja, also das ist
der Pauli.
Durchaus herausfordernd.
Vor allem vielleicht kurz einwerfen.
Was willst du einwerfen?
Im besten Fall nichts. Es kommen am Festival sehr, sehr viele Leute wegen einem Paul Kalkbrenner. Muss man auch, also jetzt in meinem Freundesbekannten und ein bisschen erweiterten Kreis, die was sonst auf das Festival nicht kommen dann, weil sie sagen, okay, cool, Kalkbrenner auf der Mainstage. Das heißt, du hast da wahrscheinlich ein Publikum, das jetzt nicht so EDM-affin ist, vor allem auch um die Uhrzeit. Deshalb ist der Slot nur kritischer eigentlich, als wie man sich denkt. Das heißt, weil wir kennen alle den Paul Kalkbrenner und der ist so mittelentspannt, würde ich jetzt einmal behaupten. Haben auch schon Themen gehabt mit dem Herrn. Deshalb, da bin ich richtig gespannt. Ich mein,
interessanter Fact, was bei dem im Rider steht, da kommst du nie drauf. Also du weißt das, Felice, glaube ich, gell? Du weißt es auch?
Ja.
Also Max schaut nur fragend. Extra für dich, Max, jetzt die Info. In seinem Rider steht, dass er Lego-Steine braucht. Also der baut Backstage Lego. Ich glaube, ich habe noch nie Lego bauen gesehen, und es war jetzt auch nicht so, wenn ich es ausmeister, nachher die Container nochmal durchgewischt habe, dass dann da fertig gebautes Prinzessinnen-Schloss von Lego Friends drinnen gestanden ist. Aber es sorgt für Aufsehen. Ich glaube, das geht's viel.
Glaubst du nicht teilweise, dass gewisse DJs halt einfach surreale Sachen haben, oder bitte, so surreal ist
drüber.
Es nicht.
Bitte aber reden wir drüber.
Dass halt Sachen einschreiben, einfach nur um zu prüfen, dass die Rider genau gelesen werden und geantwortet wird drauf, hey, Spessel, Lego-Steiner, können wir da nicht auftreiben?
So, also wir machen das so. Bei uns gibt es Ausschlüsse. Also bei uns gibt es schon dieses Hochzuzauberer, den Scheiß kannst du selber kaufen. Aber wir machen das bestimmt nicht.
Ja. Na, aber ich glaube, dass das eine gewisse Taktik ist, von wegen, hey, wir überprüfen jetzt, ob die Veranstalter meinen Rider genau lesen und ob sie es ernst nehmen.
Aber gut, da kommen wir zu meiner nächsten Frage. Was war das Absurdeste, was ein DJ jemals gefordert hat?
Also, der Moment, wo ich völlig ausgezuckt bin, das hat jetzt aber nichts mit der Absurdität des Riders zu tun, sondern einfach nur mit dem Moment, in dem es aufgekommen ist. Gell? Mhm. Also wir wissen ja, nächstes Jahr feiern wir 10-jähriges Jubiläum. Electric Love gibt es seit 2013. Und Festivals veranstalten, das kostet fucking viel Geld einmal in erster Linie. Das bringt wenig Geld, das kostet mal im ersten Moment. Ich bin der Überzeugung, dass du 3 Jahre lang auf jeden Fall reinzahlen musst in ein Festival, bis du Geld verdienen kannst. Ja, leid geprüft kann ich das behaupten. Und wir haben 2013 haben wir begonnen mit Electric Love, völlig naiv sind wir da rein und haben gesagt, so, jetzt wollen wir ein Festival machen, wird super groß und bunt. Mhm. Es hat sich kein Schwein von uns Gedanken gemacht darüber, was ist, wenn man weniger Umsatz hat, wie man Kosten hat, wie läuft denn das, was ist ein Konkurs, was ist ein Ausgleich, und hey, lasst mich da einfach offen drüber reden. Wir haben nach dem Electric Love 2013 1,4 Millionen Euro Schulden gehabt. Wow. Und es ist viel. Keiner von uns hat ein Eigenkapital gehabt, keiner von uns hat sich, wie gesagt, im Vorfeld damit beschäftigt, was macht man denn, wenn es da mehr Kosten gibt, wie man Umsatz hat. Und da kämpfst du beim ersten Festival vor allem an allen Ecken und Enden. Du schaust, dass mit die Anrainer passt. Du schaust, dass mit den Lieferanten passt. Die Lieferanten kommen zu dir und sagen, ich brauche da jetzt eine Vorauszahlung, sonst baue ich das nicht auf. Du bist von einem Moment auf den anderen permanent konfrontiert mit Dingen, die scheiß für Geld kosten, die in dem Moment gelöst werden müssen und die existenzgefährdend sind. Mhm. Da stehen die Leute vor dir und sagen, entweder jetzt, da das, oder ich baue da das nicht auf, und du weißt, wenn es nicht aufbaut, wird das Festival nicht stattfinden. Mhm. Und dann stehst irgendwo in der Pampa und bist wirklich drecknass durch Schweiß, war es richtig heiß in der Zeit, und muss permanent mit Scham und wenig Geld in der Tasche Probleme lösen, die aber durch zu wenig Geld verursacht werden. Mhm. Und dann hat mir jemand angerufen, der mit Künstlern zu tun hat, und hat ins Telefon reingeblärt, dass ein Artist, ein Headliner aus dem Jahr 2013, sicher nicht in einen BMW 7er einsteigt, sondern ausschließlich in einen Mercedes S. Und das hat mich jetzt als Hausmeister wirklich geprägt, und seitdem denke ich immer, ihr Schnösel-DJs, kennt's mir mal mauscheln. Ohne euch geht's nicht, das ist mir bewusst, aber ich habe seit dem Tag kein Interesse, einen von denen kennenzulernen, einem nur die Pfote zu schütteln, sondern habe den Zustand, dass ich sage, macht's euer scheiß Business bei uns, macht's es so gut ihr kennt's, ihr kriegt's von mir Geld, aber wir brauchen über mehr brauchen wir nicht reden. Mhm. Klar, da sind manche, kannst du jetzt ausnehmen, es gibt extrem liebe Charaktere in der Szene, ohne mit ihm jetzt bisher viel geredet zu haben, aber Armin van Buuren, der Typ weiß wirklich, was Hackeln heißt, der weiß, wo er herkommt, und der hat ein gutes Verständnis dafür, was kann man in welchem Moment auch von einem Veranstalter verlangen. Mhm. Aber diese Sache, die damals passiert ist, ist bei mir nachhaltig abgespeichert, und da bin ich vielleicht sogar ein bisschen traumatisiert. Ich bin froh, dass ihr nicht berühmt und groß seid in der Art und Weise, wie der Artist das war. Und wenn es einmal so weit sein sollte, vor allem Tobi, dann reden wir nochmal über den Rider, weil das hat mich gekränkt und verletzt zugleich. Das war wirklich, also das ist eine Scheißaktion.
Darf ich da kurz einhaken? Ja. Weil vielleicht ist das die Erklärung für das Ganze, weil ich habe das Ganze auch schon mal erlebt. Das war vor 2 Jahren, und also nehme ich mir jetzt keine Plattform, und war beim Felix Jehn. Mhm. Selbes Beispiel, also ich glaube, es wäre auch ein Auto halt nicht von der Marke Mercedes gewesen, und ich habe mir am Anfang auch gedacht, wow, okay, das finde ich wild, bis ich nachher draufgekommen bin, dass er ein Brand-Partnership hat mit Mercedes. Und das nicht möglich wäre, dass er in ein anderes Auto einsteigt und vor allem dabei nicht abgedichtet wird.
Ja.
Also,
weiß ich nicht. Ja, aber dann, also, ich habe auch schon, also Brand-Partnerships habe ich auch schon einige gehabt und so weiter. Und du musst, wenn du halbwegs ein Management bist und halbwegs ein Artist bist, musst du einfach verstehen, manche Situationen, dann geht's halt einfach nicht. Ja. Oder einen kugelsicheren Escalade oder so Sachen. Ich meine, das sind alles Sachen, die was halt einfach in Österreich Gott sei Dank nicht passieren so. Mhm. Aber da muss man halt, also da gebe ich schon auch ein Management Schuld, weil was kann der Veranstalter dafür? Mhm. Natürlich, wenn die Möglichkeit da ist und das lang vorab besprochen ist, okay, dann muss man halt einen Weg finden, wo man sagt, okay, keine Ahnung, ist es part of the deal, zahlst du es selber, wer zahlt das, wer organisiert das, ist mir völlig wurscht. Ja. Aber wenn du gerade, wie der Manuel gesagt hast, in dieser Situation plötzlich dann so, hey, ein Sima reicht nicht,
Also lass euch nur mal ein bisschen in meinen Gefühlszustand von damals reinblicken. Da habe ich, glaube ich, 3 Wochen lang nichts geschlafen. Mhm. Ich habe gewusst, das wird finanziell ein absolutes Desaster. Da hat man in jedem Moment eine Mischung aus Vorfreude und Existenzängste. Mhm. Ja? Ja. Und man tut alles dafür, dass es funktioniert. Und man steht von einem Moment auf den anderen immer vor großen existenziellen Problemen. Mhm. Dass die Bühne nicht fertig wird, dass der Sound nicht fertig wird, dass der Eingang nicht fertig ist, dass das Personal nicht da ist. Da geht's um wirklich arge Sachen. Und dann wirst du zur Schnecke gemacht auf eine richtig unmenschliche Art und Weise, weil die Limousine nicht passt. Und dieser Artist hat kein Brand-Partnership weder mit dem einen noch mit dem anderen gehabt.
Okay.
Ja. Und du kannst in so einem Moment mit einem Veranstalter nicht so umgehen. Mhm. Und derjenige, der mich da auf unfeine Art und Weise darauf aufmerksam gemacht hat, der war völlig im Bilde, was meine Situation angeht.
Mhm. Ja, okay, das ist.
Der hat genau gewusst, dass bei mir jetzt gerade 5:12 ist und dass ich emotional in einem Zustand bin, wo du das nicht machen darfst und nicht machen kannst eigentlich. Ja, ja. Ja. Und das hasse ich an dieser Kommunikation, an der Branche wirklich. Ich liebe sie sehr. Und ich mag das, was wir da machen. Und ich bin da wirklich mit Feuer und Flamme. Aber das geht nicht. Das ist was, es ist so, und da muss man auch wirklich sagen, das ist unmenschlich in jeglicher Art und Weise.
Ja, ja.
Und geht gar nicht. Aber das war jetzt auch nicht so skurril. Was schon skurril ist, um nochmal auf deine Frage zurückzukommen, Felice, ist natürlich, sind die Legosteine des Paul Kalkbrenner. Das ist, ja, das ist durchaus skurril.
Ich kann mich nur erinnern an Flux Pavilion. Weiß nicht, ob du dich noch erinnern kannst. Der handpainted Oil Painting von sich selber, also ein Porträt gern gehabt hat.
Dann gab es nur einen Dubstep-Artist, Trolley Snatcher, der Kassen, der hat einen Einkaufswagen braucht von einer hiesigen Supermarktmarke.
Well, Trolley Snatcher.
Ja, ich habe schon verstanden. Aber wir haben dann auch in Bezug auf das die Reißleine gezogen. Also bei uns gibt es sogenannte Terms and Conditions, das sind Bedingungen, die muss man akzeptieren, wenn man bei uns spielen möchte. Und da steht zum Beispiel drin, no sex toys, deliver man nicht.
No White Catering,
keine Drogen.
White Catering.
Ja, nein, gibt's einfach nicht. Warum zur Hölle sollen wir uns damit beschäftigen, dass der Suchgift braucht vorm Auftritt? Das interessiert uns einfach überhaupt nicht.
Und es ist schwer illegal, können wir das einfach mal festhalten, dass es jetzt nicht so eine Grauzone ist, wo man so ein bisschen was macht, sondern hey, liebe Freunde, wir sind ein clean Festival, geht uns nichts an, wollen wir nichts wissen und gibt's nicht. Punkt. Ja,
genau. Apropos clean. Beschäftigt uns auch jedes Jahr wieder, vor allem wenn wir Campingplätze haben. Das ist so ein Thema, das mir sehr, sehr wichtig ist, die Nachhaltigkeit. Und zwar, mir ist wichtig auch nochmal zu betonen, dass am Anfang steht die Überlegung, man macht ein Festival und man macht eine Veranstaltung. Und das muss man immer in dem Wissen machen, die Entscheidung treffen, dass ein Festival die Umwelt nicht besser macht. Mhm. Wer jetzt so tut, als wäre es cool für die Umwelt, wenn man ein Festival macht, weil man gewisse Dinge beachtet, der redet Blödsinn. Den muss man einfach sagen, das stimmt so nicht. Zum Beispiel habe ich mal gelesen, die ECC-Veranstaltung in Wien, nachdem ja Conchita Wurst gewonnen hat, war ja dann Österreich Austragungsland, das wurde öffentlich gefeiert als Green Event. Und das halte ich für eine absolute Scheiße. Weil, das muss man mal einer erklären, wenn da aus ganz Europa die Künstler mit dem Privatjet nach Wien reisen, was ist denn da Green Event dran? Mm. Ja, weil es Mehrwegbecher gibt, das kompensiert aber auf keinen Fall das Problem mit den Privatjets. Ja. Und wir haben leider auch Künstler, die nur mit Privatjets reisen und daran ist auch schwer was zu ändern. In dem Bewusstsein veranstalten wir ja auch. Man kann nicht alles verbieten unter dem Deckmantel der Nachhaltigkeit, sondern man sollte sich damit beschäftigen, in welchen Rahmen kann man denn die Dinge dann doch nachhaltiger machen. Mhm. Und wir können viel diskutieren über Mehrwegbecher, Einwegbecher, was ist gescheiter, was funktioniert besser, ist es Blödsinn, dass man Mehrwegbecher dann einmal im Jahr nutzt, so wie es wir ja machen, weil es gebrandete Becher sind. Wir haben jetzt Möglichkeiten gefunden, dass wir sie vor Ort waschen können, was cool ist, da müssen wir es nicht wegfahren. Mhm. Theoretisch wäre das in der Vergangenheit immer noch so möglich gewesen, dass man sie nach Wien bringen muss und so weiter. Mhm. Jetzt haben wir einfach eine Möglichkeit gefunden, mit der wir arbeiten können, ein Mehrwegbecher-Segment. Was aber die Achillesferse eines jeden Festivals ist, ist der Campingplatz. Ich glaube, 90% der Müllmenge entsteht auf einem Campingplatz. Und wenn ich den Campingplatz am Electric Love nach dem Electric Love sehe, dann denke ich mir, schauen wir mal, es ist sehr schade, dass es so ist, wie es ist. Und das einzige, also ich glaube, da muss man ansetzen und wo man wirklich bewusstseinsfördernd sein muss und einwirken muss auf alle Gäste, die am Electric Love campieren und den Campingplatz da friedlich bevölkern, was total geil ist, ist, nehmt euer Zelt wieder mit nach Hause und benutzt es bitte mehrmals. Ja. Kauft's kein Klumpert, kauft's was Hochwertiges, kümmert's euch ja darum, dass es vielleicht irgendwann einmal Probe abgebaut wird im eigenen Garten. Wir wissen oft, Zelt aufbauen ist um einiges leichter wie Zelt abbauen, so abbauen, dass man es wieder benutzen kann. Aber dieses Bewusstsein, das muss da sein. Da können wir einiges bewegen, was den Müll angeht, wenn diese Dinge nicht mehr liegen bleiben. Ich verstehe es völlig, dass wenn man 3 Tage Electric Love in den Knochen hat, die Batterien sind leer getanzt und man wacht dann am Sonntag in der Früh auf und denkt sich, das ist halt wieder zappig, ich weiß ja gar nicht, wie das geht, das Aufbauen war schon so scheiße, das ist so, wow, und es ist irgendwie, der eine hat da was drüber geschüttet und jetzt biegt es und jetzt lass ich es stehen. Sicher kann man es in dem Moment bequem machen, aber das ist unschick, das ist nicht fancy, das ist nicht modern, das ist kein Verständnis von der Welt, wie sie funktionieren sollte, dass man es dann einfach aus Faulheit stehen lässt. Ja. Zwickt euren Arsch zusammen, packt es zusammen, das Zelt, benutzt es öfter. Und da muss es wirklich von euch Artists, finde ich, den erhobenen Zeigefinger geben, druckt es einer ein, sagt es, es ist uncool, wenn man stehen lässt.
Ja.
Aber wir sind, sagen wir jetzt als Gesellschaft, sowieso sehr problematisch dem Thema gegenübergestellt. Man kann jetzt natürlich immer sagen, okay, und hey bitte, und hey bitte, und hey bitte. Ich habe 2 Vorschläge, vielleicht ist das komplett Schwachsinn, aber ich fange mal mit dem lustigen Vorschlag an. Was ist, wenn jeder, der sein Zelt aufgebaut hat, das ist dann aufgebaut und er muss jeden Tag wechseln. So, er muss jeden Tag ins nächste Zelt. Das heißt, du willst dein Zelt natürlich so hinterlassen haben, wie es du gern hättest. Und sonst kannst du es mit dem direkt ausmachen.
Die Reise nach Jerusalem.
Genau,
das finde ich cool.
Genau. Sehr, sehr gut. Und das war ganz lustig. Und jetzt kommen wir mit der Keule. Warum kann man nicht sagen so beim Eingang, natürlich organisatorisch katastrophal so, keine Frage.
Ah, jetzt kommt der Vorschlag von einem DJ, wie man so organisieren soll. Ich sehe schon kommen.
Nein, aber es gibt ja diesen Müllpfand ZB, so, ja. Das ist immer der Daily Business. Warum gibt es keinen, hey, okay, du hast ein Zelt mit, weil offensichtlich, wie viele Leute schlafen am Zelt, 2, 3, keine Ahnung, du musst das auch wieder mitnehmen, sonst musst du es zahlen. So, also du zahlst quasi, oder du hast den Token oder wie auch immer, und sonst, also du musst beim Ausgehen wieder sagen, so, hey, okay, heb mein Zelt mit.
Ich glaube, der finanzielle Schmerz, das ist nicht das Mittel, weil es schmerzt ja auch, wenn man Zeit kauft und stehen lässt. Allein das schmerzt ja schon mal. Also Geld ist vorhanden. Unsere Zielgruppe am Festival ist kaufkräftig, das könnte man glauben. Ja. Den Leuten, die das Zelt stehen lassen, und das ist jetzt bitte keine Pauschalverurteilung. Es ist nicht so, dass 100% der Electric Love Gäste ihr Zelt stehen lassen. Das war schon mal schlimmer und wir haben von 18 auf 19 schon mal eine wesentliche Müllmenge weniger am Campingplatz gehabt, weil das Bewusstsein einfach schon da war. Da bin ich sehr, sehr stolz auf die Leute. Gell? Das muss man an der Stelle schon sagen. Aber der finanzielle Punkt, glaube ich, der bewegt ganz wenig leider. Ich glaube, es geht hauptsächlich darum, dass das Verständnis vorherrscht, es ist nicht schick, wenn man das stehen lässt. Es ist fucking uncool. Wir feiern alle gemeinsam, aber bei dem Punkt sind wir uns nicht einig. Wenn das eine Mädel am Campingplatz und der andere Bursch sie kennenlernen, das sind womöglich Zeltnachbarn, die feiern das ganze Festival dann gemeinsam, tauschen Nummern aus und so weiter, werden vielleicht sie auch nach dem Festival wieder treffen. Wenn dann der eine vom anderen oder die eine vom anderen sieht, der baut es nicht ab, dann muss da das gesagt werden. Dann muss man sagen, hey, nimm's doch mit. Warum? Jetzt kennen wir uns seit 3 Tagen und verstehen uns eigentlich in sehr vielen Punkten dick mal gleich.
Und du nimmst
jetzt Zelt nicht mit. Und du nimmst. So muss es doch laufen. Und ich glaube, es wird oft einfach einmal dann irgendwie so, es ist dann so, das ist keine Frage der politischen Fraktion. Es ist nicht die Frage von wen wähle ich oder welche politische Einstellung habe ich. Ich muss auch nicht wissen, ob jetzt ein Elektroauto nachhaltiger ist wie ein Verbrenner. Ich muss nicht wissen, ob ich als Fleischesser für die Umwelt schlechter bin wie ein Vegetarier, wie ein Pesketarier. Um das geht's alles nicht. Es ist simple as fuck. Nimm dein Zeit wieder mit.
Ja. Ja. Period. Nimm dein Zeit mit.
No single use. Ganz wichtig. Ja. Und baut es bitte in eure Shouts ein. I say no. You say single use. Besser wie motherfucking noise.
Das triggert mich so hart, weil ich habe ich hab jetzt schon ein paar Gigs zwischendurch natürlich wieder gespielt.
Wie oft ist da ausgerutscht?
Also es ist, ich habe so quasi kleines Repertoire an Sachen, die ich sage, die ich halt einfach denke.
Hast du so ein Glanzbuch, wo du immer blätterst?
Absolut, ja.
Ein Vokabularbuch.
Ja, also, hallo, ich bin im Alter, da muss man sich Sachen aufschreiben.
Denke ich mal.
Aber ihr tappt mich logischerweise selber und ich habe es jetzt tatsächlich erreicht, dass ich so ein leicht beschämendes Gefühl habe, wann der Mann spielt, dann zusammenspringt und ich doch das MF-Wort gesagt habe. Aber ja.
Aber das ist echt lustig, sagst du das immer noch? Das ist echt arg.
Nein, ich sag nicht, ich hab's sehr explizit bei Hey Ho. Ja, weil es halt einfach genau in die, der Manuel hat man das gelernt, wie man das nennt, das ist die Ramp-Time, kurz vor dem, was passieren soll. Mhm. Can I get a motherfucking Hey Ho? So.
Ja, du kannst das ja aber weglassen und anders timen. Ja,
aber was dann sagst du dann? Kenne. Das sagst du. Macht's auch nicht besser. Was ein Schlaganfeuer. Ja, aber da bist
du. Das macht schon besser.
Aber was heißt von No one wants to fuck his own mother's noise? Das ist ein bisschen kompliziert. Ja,
ist gut, das funktioniert in einem Ramp-Time in der Klassik vielleicht, wo du 48 Sekunden hast, bevor was passiert. Aber wenn du diese 3,5 Sekunden hast, da solltest du schon überlegen, was da reinpasst.
Ja, ja. Haben wir eigentlich schon Vorschläge gekriegt?
Ja, ich habe ein paar gekriegt. Also, wir möchten nicht drüber reden.
Möchtest nicht drüber reden?
Nein, das ist immer um KMUs, Klein- und Mittelbetriebe gegangen, die da die Chance gewittert haben, ein Product Placement zu erreichen, das sonst unbezahlbar wäre.
Und es ist Can I get a S-Klasse und so Sachen. Also das sind ganz
triggert. Wir
könnten ja jetzt nur mal Shoutout machen an der Stelle. Es zählt nur immer, es können nur immer Vorschläge schicken. Wir haben nur Wochen bis zum Festival.
Also vor
50.000
Leute hören das, was ich da ins Mikrofon nuschel.
Mhm. Wir müssen es aber ein bisschen einfacher gestalten, glaube ich, bei der Abgabe. Mhm. Also es ist durchaus auch möglich, dass man das euch auf Insta schreibt. An Electric Love von Insta. Also spreadet es, wie es wollt.
Überbringt die Message.
Wir brauchen nur bessere Vorschläge. Ich möchte echt nicht, dass das in der KMU Product Basement.
Ja. Du hast aber gesagt, dass alles geht. Also du darfst jetzt die Leute da nicht irgendwie fronten.
Das stimmt schon. Ich habe gesagt, dass alles geht und du hast vor allem gesagt, dass du machst das.
Ja, gut.
Du hast es umzusetzen. Wie schaut es mit der Frauenquote aus am Electric Love auf den Bühnen? Ich habe jetzt eine E-Mail bekommen von einer Journalistin vom Magazin Woman.
Ja.
Da geht es um Frauen im Magazin.
Ah, echt?
Genau. Leicht kritisch gefragt, warum so wenig Frauen am Electric Love spielen. Sie hat mir ein paar Fragen geschickt. Unter anderem eine Frage war, wie viele Frauen sind denn daran beteiligt, am Booking und so weiter. Und das ist eine heiße Kiste. Wir laufen da Gefahr, dass wir vielleicht auch was sagen, was nicht ganz unkritisch gesehen wird. Trotzdem würde ich es ganz gern thematisieren.
Also ich sage mal,
Entschuldigung, nur das ist ein Diskurs. Das ist jetzt, wir beanspruchen nicht die Wahrheit, sondern wir diskutieren auch. Und es können natürlich alle teilnehmen an diesem Diskurs. Das heißt, Kritik beziehungsweise Richtigstellungen immer gern an podcast@revolutionevent.com. Das heißt, wir sind sicher nicht das Ende der Fahnenstange. Deshalb lass uns doch bitte einfach kritisch mit dem Thema auseinandersetzen.
Also ich gehe gerade jetzt so parallel durchs Line-Up so ein bisschen durch. Mhm.
Ich
presch gleich mal vor. Es ist viel besser, wie es schon mal war.
Definitiv.
Es ist viel besser und ich support jede Female DJ, jeden Female DJ. Das ist super.
Man darf nicht DJ sagen, das ist despektierlich.
Ja, vor allem. Man tappt halt immer wieder in diese sozialen Brennpunkte, was sagst du, wie nennst du wen, wie denkst du, das steht dem Ganzen eigentlich im Weg, weil es soll eigentlich um die Kunst gehen. Mhm. Und dann ist es macht es nicht leichter. Also, meine persönliche Meinung, ich support jeden, der was Cooles macht, aber allein der Fakt, eine Frau zu sein, ist für mich noch kein Grund, wen besser oder schlechter zu stellen.
Überhaupt nicht.
Und mir kommt oft vor, dass gerade bei solchen Anfragen das so ein bisschen triggern wollen, so da ist jetzt keine Frau dabei.
Also wir haben mal beim DJ-Contest haben wir eine Kategorie geschaffen für weibliche DJs. Und das ist uns in die Ohren geflogen, sowas hast du nicht gesehen. Ja? Klar, da sind dann E-Mails gekommen, von den eh immer gleichen, ja, also das haben wir da bei kritischen Kommentaren und Co. Das sind Leute gewesen, die waren noch nie am Festival, garantiert haben die mit dem Electric Love nichts zu tun gehabt, die sind einfach in der Welt des Internets auf der Suche.
Die haben eine Agenda.
Ja, genau. Das ist ein sogenanntes Street-Team und die haben uns prophezeit, dass ein Shitstorm über uns ziehen wird, von dem wir uns nie wieder erholen werden. Mhm. Es war nicht einmal ein Lüftchen am Ende des Tages, Gott sei Dank. Wir haben das auch wieder geändert. Aber damals haben wir gesagt, naja, wir wollen halt einfach, weil es immer wieder so war, dass halt einfach in der alleinigen Beurteilung unter ich glaube 100 Bewerbern waren da zwei Frauen, ja, und die haben einfach keine Chance gehabt, dass sie gewinnen von der Qualität her. Du, wenn sie die Qualität gehabt hätten, dass sie gewinnen, hätten sie ja auch gewonnen. So ist es einfach. Es liegt vorrangig am Unterangebot in der Branche. Es ist so, ja, dass es wenig gibt, die Ansprüche erfüllen einfach, die wir haben, und das ist eine Mischung aus künstlerisch anspruchsvoll, Conversion haben, auch große Reichweite haben und so weiter. Mhm. Beim Electric Love 2022 im Lineup war es so, dass durchaus auch große Namen des EDM einfach keine Zeit gehabt haben. Das ist ja mal eine Voraussetzung, die kann man uns, unweigerlich besteht die. Ja. Und das ist kein falsch verstandenes Gleichberechtigungsding bei uns, sondern da geht es wirklich um eine Angebotssache.
Aber ich hab da echt ein Problem, weil gerade in der EDM-Szene, ich will es keine Namen nennen, aber es ist halt oft so, dass halt dann irgendwie Frauen oder Freundinnen von großen DJs plötzlich eine Bühne kriegen. Und das hat, also ich will jetzt kein großer Talent absprechen, aber es gibt talentiertere Frauen und Männer, als wie jetzt die, was da irgendwie durch eine Connection, weil sie mit irgendwem befreundet oder verbandelt sind. Mhm. Das hat für mich so ein bisschen Geschmäckle. Und das ist auch, das sind auch so Themen, wenn Mädels mir schreiben, hey, ich will das auch, dann sage ich so, hey, voll cool, aber was machst du dafür? Also allein nur zum Sagen, ich möchte es machen, das würde ja jedem Mann sagen so. Allein diese Frauenkarte zu spielen, ist, glaube ich, nicht genug. Dass es Barrieren gibt, hundertprozentig, ist so. Also gerade erst Diskussionen gehabt, ob es so eine Frauenquote generell auch im Business-Sektor geben und so weiter. Da spalten sich ja natürlich die Meinungen. Aber wir haben dann eine Umfrage gestellt, es war in Österreich, es waren echt Top-Geschäftsleute, Männer, Frauen gemischt, ungefähr gleich. Wir haben die Frage gestellt, Frauenquote oder Leistung? Oder beziehungsweise ob man geeignet ist. Die Männer haben immer so, ja, das, so die Frauen straight raus, es zählt nur die Leistung. Also bei Entscheidungsträgern, auch weiblichen Entscheidungsträgern, nur die Leistung.
Ja, also ich sage mal so, wer für Gerechtigkeit im Leben ist, ist Feminist. Das glaube ich schon. Wenn es jetzt die Situation gibt, dass du es machen beide denselben Job. Es ist ein Witz und eine bodenlose Frechheit, dass es unterschiedlich bezahlt wird.
Definitiv.
Also, agree.
Ist das, Entschuldigung, dass ich reinstürze, ist das im Booking so? Sind Female DJs günstiger?
Never ever. Das ist aber, das muss man wissen, in der Branche, es baumelt kein Preisschild an irgendeinem Artist. Sowas gibt's einfach nicht. Ja. Das ist eine Tagesquote wie ein Krypto oder wie eine Aktie oder was auch immer. Ja, das, da geht's um ganz viele Sachen. Wie der Artist dort spielen, wie das Management, das dort gespielt wird, passt in die Ausrichtung, passt ins Routing, ist die oder der, sind die gerade in Europa. Es ist ja wurscht, an dem liegt's, wie viel der oder die in dem Moment kostet.
Angebot, und
das
Nachfrage.
Überhaupt nichts damit zu tun, welches Geschlecht die oder derjenige hat. Ja. Und also wenn ich jetzt alterniere zum Beispiel zwischen ein Slot ist frei auf der Mainstage und es steht ein weiblicher DJ zur Verfügung und ein männlicher, ja, dann tendiere ich immer zur weiblichen Variante.
Wenn es gleichgestellt sind, wenn es genau, das selbe Act war.
Genau. Ja, quasi, ja. Und das ist einmal klar. Aber ist ja auch oft dann einmal demjenigen, der dann abgesagt wird, deswegen auch nicht fair. Oder?
Ja, Gleichstellung und Gleichberechtigung ist ja eigentlich was anderes. Da geht es entweder, wir stehen alle auf dieselbe Stufen, obwohl der eine vielleicht 2 Meter ist und der andere 1,50. Und Gleichberechtigung ist, wenn der eigentlich mit 1,50 nur 5 Zentimeter Leiter dazu hält. So, das ist einmal die der Grundtenor in der ganzen Sache.
Und wenn ich bei einem Slot alterniere und ich weiß einfach, die Frau verkauft uns Tickets wie die Feuerwehr, die ist so richtig hot gerade und der Mann, der da zur Verfügung steht, tut das nicht, ist die Entscheidung sowieso klar, ja, klar. Und umgekehrt aber genauso. Wenn ich weiß, die zirkt einfach gerade nicht aus verschiedensten Umständen und garantiert nicht aufgrund der Tatsache, dass sie eine Frau ist. Ja. Ich glaube nicht, dass bei den Künstlerinnen und bei den Künstlern, dass irgendwas, nee, so geiler Sound und super Geschichte und so, aber ist eine Frau. Mhm. Passiert nicht, glaube ich.
Ich glaube aber, dass da die EDM-Szene nur ein bisschen ein Problem hat, weil eben da dieses Geschmäckle mit der kennt die und die kennt den und so. Ich glaube, dass in der Techno-Szene viel anerkannter ist und viel gleichgestellter ist, als wie in der, sagen wir, kommerziellen EDM-Szene. Das fällt mir sehr positiv auf, muss ich sagen.
Was ich schon glaube, ist, dass Frauen halt einfach generell halt auch diesen Weg, den man halt von ganz unten gehen muss. Ich glaube, dass das schon schwieriger ist für eine Frau, den Weg erstmal überhaupt zu gehen.
Das stimmt.
So, und erstmal auf das Level zu kommen, dass du also auf dem gleichen Level bist wie mit, und, weiß nicht, mit wem auch immer.
Bitte schaut euch im Club Circus heuer am Electric Love am Donnerstag am Beginn Mero an. Das ist
habe ich schon gesehen.
Ja, eine Künstlerin aus Holland, wahnsinnig, die bei uns beim Sound. DJ Contest Platz 3 belegt hat. Ja. Wahnsinn. Also die hat alles, was du brauchst. Ja, die hat eine Bühnenpräsenz, die produziert einen feinen Sound. Die ist eine coole Socke, wirklich richtig, richtig lässig. Freue mich total, dass die da dabei ist. Ihr habt sie auch abgestimmt beim DJ Contest. Da muss man auch sagen, da ist so viel Qualität auch wieder gekommen. Es geht da darum, dass man Videos einschickt und die Leute haben sie einfach so unfassbar viel anderen. Großer Respekt. Die Gewinner, die auf der Mainstage spielen, sind Italiener. Ich weiß nicht einmal, wie man es ausspricht. Jetzt kann man einen nur verlieren.
Ave.
Ja, AVE wäre Entsorgungsfirma. Ave in dem Fall, ja. Spielen auf der Mainstage und High-Level österreichischer Hardstyler, super, der schon ziemlich weit ist, super Produzent, hat mit dem Tobi auch was gemeinsam, Nick Kershaw gecovert.
Echt, oder?
Riddle. Ja, klar.
Also, wer war zuerst? Hoffentlich nicht er.
Ja, Gigi war das erste. Ja,
und ich glaube, rechtemäßig warst du ein bisschen safer als wir.
Möglicherweise.
Genau. Aber die drei haben gewonnen, auf jeden Fall, um nochmal auf das Thema die Frauenquote bei Lineups zurückzukommen, da muss mehr passieren, aber wir allein sind nicht die Lösung und ich finde, man kann uns jetzt, natürlich sage ich das naturgemäß, ich verteidige mich mal, wenn uns wer einen Vorwurf macht, aber wir sind nicht schuld dran und wir kennen im kleinen Rahmen und das sind einfach Pflänzchen, die man heute pflanzt und irgendwann einmal sind sie dann größer. Dieser erste Schritt, da gebe ich dir völlig recht, der ist zu schwer für Frauen in dem Bereich. Und da müssen wir alles dafür tun, dass wir Frauen, die da Ambitionen haben, auch in die Richtung zu gehen, die sollten wir ermutigen. Total. Aber den Vorwurf, dass wir zu wenig Frauen am Line-Up haben, den lasse ich mir nicht gefallen. Weil wenn ich alterniere zwischen zwei gleichwertigen Künstlerinnen und einem gleichwertigen Künstler, entscheide ich mich immer für die Künstlerin, weil es den weiblichen Anteil natürlich erhöhen möchte. Also es scheitert momentan einfach wirklich, so ist es Fakt, am Angebot.
Dem ist nichts hinzuzufügen.
Mit was wir heuer ein bisschen zu kämpfen haben, ist ein Thema, das eigentlich jede Branche hat momentan, und zwar Personalmangel. Das ist wirklich eine zahre Nummer. Jetzt nicht so im Kernteam, sondern es geht vor allem auch darum, dass wir bei Zulieferern, Securities und Co. wirklich zu kämpfen haben aktuell. Das sage ich ganz ehrlich. Und die Möglichkeit möchte ich nochmal nutzen. Es ist nicht so unlustig, bei uns zu arbeiten. Gell? Ihr streichelt es eigentlich schon wieder. Also wer Bock hat, noch einmal ein bisschen hinter die Kulissen blicken zu dürfen bei einem Festival, revolutionevent.com/job/Festival. Schaut euch das einmal an, vielleicht ist da was dabei für euch. Wenn ihr eine Freundesgruppe seid, zu fünft einmal so ein Bar schmeißen, Mainstage am Samstag. Wir sind offen dafür. Es ist wunderschön, dass alle feiern wollen am Electric Love, aber vielleicht findet sie nur der eine oder andere, die eine oder andere, die hackeln wollen bei uns. Und wir freuen uns über jede Bewerbung. Und es hat sich ja dessen bewusst, wenn die Wartezeiten an der Bar vielleicht heuer um eine Minute länger ist, liegt es daran, dass einfach kein Schwein mehr hackeln möchte.
Aber du hast es jetzt echt gar nicht so schmackhaft gemacht, weil das eine schließt das andere nicht aus. Hey, du bist auf der Mainstage, du arbeitest dort, du siehst jeden Act, du kriegst Zeit dafür, du lernst richtig viele Leute kennen, du kriegst einen Einblick, wie funktioniert ein Festival. Mhm. Also wie sagt man das? Work and travel, work and party, so. Also ich glaube, das eine schließt das andere nicht aus, das muss man halt auch, muss man sagen. Weil sonst, also du arbeitest jetzt nicht im Keller und siehst von der ganzen Chose nichts, sondern du hörst und siehst uns auch.
Vielleicht war es einfach mein mangelndes Marketing, was die Vermarktung des Arbeitens angeht ja, in der Vergangenheit. Danke Felice, dass du da einspringst.
Ich habe das selber auch fünf Jahre gemacht, so schlimm war es gar nicht.
Ihr seid beide richtig schlecht im Marketing. Es war unglaublich geil, sag's halt einfach.
Ja, es war wirklich
Kurzer Disclaimer, der Tobi hat bei Revolution Event gelernt und ist der Hate des One, was er jetzt ist. Also es war,
macht's das auch?
Absolut. Jobs at revolutionevent.com oder Electric Love.
Na, revolutionevent.com/job/Festival.
Jedenfalls, wenn sie das googelt, dann findet ihr einen Job am Festival und macht es.
Morgen Umsatz im sechsstelligen Bereich verdienen. Komm jetzt in die Gruppe.
Okay. Aber vielleicht gibt es ein paar Krypto-Jünger, die gerade recht viel Geld verlieren, die dann zu uns kommen.
Ist durchaus möglich.
Hinter den Bars arbeiten.
Du hast es schon wieder negativ dargestellt. Es ist voll geil, hinter den Bar zu arbeiten.
Ja,
ja.
Genau. Terminplan aufmachen. Es gibt nämlich was zu verkünden. Es ist so, dass wir ja 14-tägig unsere DJ-WG auf allen gut sortierten Podcast-Fachhandel veröffentlichen. Jetzt kommen wir ein bisschen aus dem Tritt. Das hat den Grund, dass das Electric Love ansteht. In einer Woche ist Electric Love. Es gibt eine Folge vom Festival aus dem Corona-Hit-Container. Wird sicher super interessant und ich möchte es einfach jetzt auch wirklich genauso sagen, dass wir uns auch in die Situation begeben, dass wir deliveren müssen. Es gibt jetzt kein Zurück mehr. Und dann 14 Tage drauf gibt es eine Spezialfolge und zwar der Max ist als männliche Carla Kolumna am Electric Love unterwegs und hält jedem die Gurken unter die Nasen, der es will oder dies will oder auch nicht will.
Das Mikrofon unter die Nase.
Und wir werden dann in der Retrospektive, in den Rückspiegel blicken, uns diese Backstage-Audios nochmal anhören und drüber reden, wie es für uns in dem Moment gewesen ist. Ich nehme mal an, wir drei werden uns selten sehen am Festival, so wie das traditionell jedes Jahr eigentlich so ist.
Ja. Wir werden Im besten Fall sagen wir uns nicht. Das ist eigentlich gar kein schlechtes Zeichen.
Das stimmt. Ja. Das stimmt. Und ihr könnt da wirklich hautnah bei allen Dingen dabei sein. Der Max wird dafür sorgen, dass da alles an Audiomaterial zu jeglichen Themen, ob sie gut oder schlecht sind, da sein werden. Da kriegt man richtig Front Row und Backstage Experience in Audioform. Festival für die Ohren. Wie gesagt, 14 Tage dann nach dem Electric Love gibt es diese Folge, Spezialfolge der DJ WG. Und anschließend sind wir dann wieder im Standard 14-tägigen Rhythmus verfügbar. Es war schön mit euch wieder mal. Over and out.
Dieser Podcast wird produziert von der Agentur Nordhang. Mit freundlicher Unterstützung von Revolution Event.